Heute geht es in der Late-Night-Show um den Neo-Asphalt-Dschungel für Shadowrun, um Dune-Comics und um das cozy Brettspiel Mythwind. Willkommen zu einer weiteren Late-Night-Show. Wir haben heute tatsächlich 3 bis 4 Themen. Wir haben 2 Comics, die beides Dune-Comics sind, aber unterschiedliche Dinge machen. Und wir haben ein sehr wichtiges Buch für Shadowrun. Und wir haben ausnahmsweise mal wieder ein Brettspiel mit Mythwind. Ich dachte mir, ich eröffne aber mit dem Shadowrun-Buch und zeige euch hier diesen Neo-Asphalt-Dschungel. Der Asphalt-Dschungel war früher ein wichtiges Nachschlagewerk. Und der Neo-Asphalt-Dschungel ist lange erwartet. Und wie ihr sehen könnt, habe ich damit auch schon gearbeitet und diese extrem passenden bunten Aufkleber reingemacht, um mir zu merken, wo was ist. Der Neo-Asphalt-Dschungel ist ein Nachschlagewerk mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ressourcen, vor allem Dingen für die Spielleitung. Und enthält, und das ist der Schwerpunkt für mich, irrsinnig viele Begegnungen, die nach unterschiedlichen Kategorien sortiert sind und sehr, sehr viele Orte. Das sieht bei den Orten so aus, dass wir immer unter einer Kategorie, zum Beispiel Büros, Zusammenfassungen haben, was das ist, die Werte dafür haben, dass die natürlich auch einen Server haben, den man in diesem Cyberpunk-Spiel dann auch hacken und knacken kann und dann in 3 Stufen, klein, mittel und groß, unterschiedliche Lagepläne, mit denen wir dann schlicht und einfach ein Büro in einer Kampagne oder in einem One-Shot umsetzen können. Das ist dazu gedacht, dass wenn man einen Schauplatz braucht, man nicht selber irgendetwas entwickeln muss, sondern einfach zu diesem Buch greift und dann das fertig hat. Und genau das habe ich mit diesem Buch auch schon gemacht. Deswegen sind die Aufkleber hier drin. In einer Kampagne, die wir unter anderem bei Pegasus gespielt haben, die demnächst bei uns laufen wird, habe ich mir hier draus verschiedene Schauplätze entführt und dann die Karten rauskopiert und so verwendet. Das ist der wirklich extrem hilfreiche Part, den, glaube ich, jede Person nutzen kann und sinnvoll einsetzen kann in einer Shadowrun-Kampagne. Weil, wie gesagt, allein schon, dass man direkt die Werte auch für einen Host hat und damit das Ganze umsetzen kann, ist einem extrem geholfen bei der Vorbereitung. Es gibt dann auch ganz, ganz viel verschiedene Begegnungen. Da ist, nach hinten blättern, bla 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 bla, einmal jeweils eine Kategorie und zum Beispiel Lifestyle oder Gangs oder Sicherheitskonzerne und dann eine Einstufung, in was für einer Gegend man unterwegs ist. Es gibt dafür auch eine große Tabelle, wo die alle aufgelistet sind, aus denen man sich was rauspicken kann. Und dann hinterher werden die aufgezählt. Das sind immer relativ kurze Absätze, die einmal sagen, was ist der Aufhänger, also was passiert direkt. Jemand rempelt die Leute an, sie sehen, wie ein Verbrechen geschieht, eine seltsame Werbung spricht sie an und so weiter und so fort. Dann kurz der Hintergrund, was ist da eigentlich passiert und dann, welche Archetypen man verwenden kann und wie es weitergehen mag. Die Archetypen sind ebenfalls weiter hinten drin, die dann eingesetzt werden hier. Das heißt, dieses Buch ist auch in den einzelnen Kapiteln miteinander verzahnt. Und da ist wirklich eine sehr große Bandbreite drin, von ganz nüchternen, knallharten Sachen bis zu welchen, die mit dem Augenzwinkern sind, bis zu sehr unterhaltsam. Und dadurch, dass das so aufgeschlüsselt ist mit die Gegend hat folgenden, sagen wir mal, Wohnqualitätsanspruch und dann wiederum dieses Thema, das ich damit einbringen will, kann man ganz, ganz viel kleine B-Plots, Zufallsbegegnungen oder Plotaufhänger, aus denen man dann noch mehr machen kann, sich da raussuchen. Das sind 666. Nein, es sind weniger, das sind die Zahlen, die verteilt sind. Also es startet mit 111. Aber es sind auf jeden Fall unübersichtlich viele, durch die ich hier sehr lange durchblättern kann. Und dann kommen wir Ende noch zu fertigen Figuren. Wir haben da einmal Archetypen, also Charaktere, die man tatsächlich dann auch so losspielen könnte, NSC-Werte. Und dann gibt es noch sogenannte Connections, also Leute, die man kennt, und auf die man zugreifen kann. Jeder Shadowrun-Charakter, jeder SC hat auch Connections, auf die Punkte ausgegeben werden und die Werte haben. Also wie gut man mit denen bekannt ist und wie viel die einem bringen können. Und hier sind dann Beispiele dafür. Dazu muss man sagen, die haben auch alle jeweils eine Illustration, von denen einige euch auch aus Orkenspalter-Streams oder verwandten Streams bekannt sein könnten. Das ist zum Beispiel Walker. Das heißt, die Illustrationen, die für unsere Streams unter anderem teilweise entstanden sind, sind dann hier nochmal zwei verwertet worden. Und dementsprechend bin auch ich hier drin. Moment. Mein Charakter Finch ist hier nochmal abgelichtet als Terroristin. Nicht ganz falsch. Auf jeden Fall guckt sie dementsprechend eiskalt. Also, vorsichtig gesagt, sind wir darüber ein kleines bisschen damit verschränkt, dass da unsere Runde drin auch mit abgebildet ist und so weiter und so fort. Das sollte man unter Vorbehalt nehmen. Aber ich habe mit dem Buch jetzt tatsächlich auch gearbeitet und es hat mir sehr viel Vorbereitungszeit abgenommen. Und genau das will der Neo-Asphalt-Dschungel machen. Shadowrun ist kein leichtes System. Shadowrun braucht auch von der Spielleitung meistens sehr viel Vorbereitung. Das ist nichts, was man vollständig improvisieren kann. Ich improvisiere sehr, sehr gerne, aber bei Shadowrun stecke auch ich noch immer relativ viel Zeit in die Vorbereitung, weil es im Grunde immer Kriminalfälle sind und weil es oft sehr, sehr wichtig ist, die Schauplätze vorher genau auszuarbeiten mit ihren Schwächen, mit ihren Sicherheitsvorkehrungen und dergleichen, weil es meistens entweder um einen Kampf oder um einen Heist geht, so wie Shadowrun angelegt ist in seiner Grundstruktur. Und ganz viel von dieser Arbeit kann hiermit deutlich verkürzt werden. Es ist dann ein Buch, das zumindest für ähnliche Settings und mit leichten Abwandlungen sicherlich auch für andere haufenweise Anregungen gibt, so wie ich früher schon für Shadowrun Sessions aus anderen Cyberpunk-Spielen zum Beispiel fertige Bodenpläne, Zufallsereignisse und dergleichen übernommen habe. Da habe ich mich zum Beispiel an Cyborg bedient, dem Merkborg-Cyberpunk-Spiel. Und genauso in die andere Richtung könnte man jetzt den Neo-Asphalt-Dschungel auch für andere Spiele benutzen. Das Einzige, wo es zwischenzeitlich ein bisschen spart, sind Illustrationen in allen Teilen, die nicht die Connections und die Archetypen sind. Und die Karten, wie schon gezeigt, die sind in schwarz-weiß und sehr nüchtern gehalten. Das passt natürlich zu dem Setting, zu Shadowrun, aber ist jetzt auch nicht unbedingt visuell irrsinnig ansprechend. Am Ende sind das sehr, sehr solide 8 von 10 möglichen Punkten. Wechseln wir zu den Comics. Ich habe 2 Dune-Comics hier liegen, die beide sich rein mit Büchern beschäftigen. Wir haben ja auch schon über Comics geredet, die die Filmumsetzung von Villeneuve, also die neue Umsetzung in Comicform nochmal wiedergeben. Aber die haben damit nichts zu tun. Das ist einmal die Graphic Novel Buch 2, Muad'Dib, wo wir den mittleren Teil der Story haben. Es wird auf jeden Fall noch ein Teil 3 geben. Und wir haben einmal Dune Haus Harkonnen Buch 1. Fangen wir mit Haus Harkonnen an. Ich denke, die Harkonnens als ikonische Bösewichter werden da sehr viel Interesse drauf ziehen. Aber, und das sei direkt gesagt, es ist ein bisschen eine Mogelpackung, das drauf zu schreiben. Denn was es eigentlich ist, ist Dune, die Vorgeschichte all der bekannten Personen, die ihr aus dem eigentlichen Roman Dune kennt. Also ja, es geht auch um Haus Harkonnen, aber es geht auch um einen jungen Leto Atreides und wie er all die Leute in seinem Hofstaat findet und ihnen hilft und sie ausbildet. Da haben wir zum Beispiel einen jungen Duncan Idaho kurz davor loszuziehen zu seiner Schwertmeisterausbildung. Wir sehen auch, wo ein Gurney Halleck, der später der Kriegerbarde am Hof der Atreides wird und die Armeen ausbildet, dass der in absoluter Armut unter den Harkonnens aufwächst. Wir treffen auch auf eine junge Jessica, die das erste Mal Leto sieht, als er aus vollkommen anderen Gründen auf dem Bene Gesserit Heimatplaneten vorbeischaut und erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Jessica existiert und ihre Abstammung so ist, wie sie ist und wie die Bene Gesserit alle verschiedenen Fraktionen gegeneinander ausspielen. Das ist alles sehr gefällig in dem Sinne, als dass, guck mal, all diese Charaktere sind hier schon miteinander verzahnt und treffen sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Es gibt ein paar sehr coole Szenen, wie zum Beispiel Baron Wladimir Harkonnen, nachdem er erfahren hat, dass die Bene Gesserit ihn mit einer Krankheit infiziert haben, auf ihrem Planeten vorbeischaut und sie mit Vernichtung bedroht und dann nur noch sehr viel schlimmere Folgen das Ganze für ihn nach sich zieht und wie sie ihn mit ihren Gedankentricks hinhalten und ja, ein bisschen den Wahnsinn näher bringen. Aber insgesamt ist es mehr oder weniger das, was man sich davon erwartet hätte, einen Blick auf die Vorgeschichte von diesen einzelnen Charakteren zu bekommen, also nicht wirklich groß Überraschendes. Was auch ein bisschen schade ist, ist, dass der Comic keine starke visuelle Erzählungskraft entfaltet. Wie meine ich das? Der Stil ist nicht sehr eigenständig in dem Sinne von, man könnte wahrscheinlich Dutzende aktuelle Comicbücher in die Hand nehmen und es würde sehr ähnlich aussehen. Es gibt keine durchgehende klare Farbpalette, kein sich wirklich klar wiederholendes Stilmittel, was die Verpanelung, also die Seitenaufteilung angeht. Es ist okay gemacht, aber auch nichts, was jetzt groß in Erinnerung bleibt. Und das gilt auch für die Story. Kurioserweise sind beide von den Bänden, über die ich reden werde, und den zweiten finde ich deutlich besser als Dune House Harkonnen von Brian Herbert und Kevin J. Anderson, weil das die zwei Leute sind, die das Dune-Universum über die Bücher von Frank Herbert erweitert haben, darüber hinaus erweitert haben. Brian Herbert, ein Sohn von Frank Herbert und Kevin J. Anderson, ein langjährig gedienter Schreiber-Söldling, der vor alle möglichen Sachen seinen Stift aufs Papier gesetzt hat, von Star Wars bis eben halt zu Dune. Die haben auch reihenweise schon Romane veröffentlicht, die Vorgeschichten, andere Zeitebenen und dergleichen beleuchten, von denen ich zugegeben aber keinen gelesen habe. Deswegen kann ich nichts dazu sagen, ob die groß was taugen. House Harkonnen ist so abgeschmackt das ist, für Fans. Ansonsten werdet ihr, glaube ich, nicht groß weiter was draus ziehen. Das ist für mich eine 6 von 10 möglichen Punkten. Der zweite Teil der Graphic Novel-Nacherzählung des ursprünglichen Dune-Romans, des ersten großen Werkes dieses ganzen Universums, die ist deutlich anspruchsvoller und besser gelungen. Hat einen klarer erkennbaren Stil, hat teilweise sehr interessante Panel-Aufteilungen, hat auch ein paar wirklich sehr schöne Splash Pages, also die über beide Seiten gehen, erzählt zeitlich den Part nach dem Tod des Herzogs und dass Lady Jessica und Paul Atreides in der Wüste festsitzen. Also es beginnt mit ihnen in ihrem kleinen Zelt in der Wüste bis zu dem Punkt, dass sie bei den Fremen untergekommen sind, Lady Jessica sich dort ihren Rang erarbeitet hat und dann vorbereitet wird, was in Zukunft passieren mag. Wir haben auch kurz ein bisschen einen Blick nach Deity Prime und Begegnung mit Fail Rautha, Kampf in der Arena. Das heißt, wir haben mehr oder weniger das Setup-Kapitel, einen klassischen zweiten Teil. Hier ist einer von meinen erwähnten coolen Panel-Aufteilungen, das Duell zwischen Jamis und Paul Atreides, wo er das erste Mal jemanden tötet und sich damit seinen Platz bei den Fremen erarbeitet. Das ist, wie gesagt, auch direkt nach dem Buch, hat mit dem Film nichts zu tun und dementsprechend sind Rollen teilweise anders, Charaktere verhalten sich anders, Storylines gehen ein kleines bisschen anders aus und Sachen werden mehr in die Tiefe beleuchtet. Unter anderem zum Beispiel, dass Paul damit, dass er einen Fremen tötet, dessen gesamten Besitz und das heißt auch seine Ehefrau und seine Söhne übernimmt, was Dinge sind, vor denen der Film vorsichtig gesagt Abstand genommen hat, um die problematischen Anteile davon nicht aufarbeiten zu müssen. Und die Farbgebung ist extrem stark. Die Nachtszenen in der Wüste, die in Eisblau gehalten sind, Tagesszenen oder Dämmerungen, die mit Pink und Gold und dergleichen überschwänglich handhaben. Es ist teilweise ganz klar auch Möbius-Zitat in der Weise, wie Ornithopter da über seltsame Landschaften segeln und eben in dieser Farbwahl. Das gefällt mir alles sehr gut und hat vor allen Dingen wirklich eine klare Identität. Gute und schöne bedächtig umgesetzte Comic-Variante des Buches, die von mir, ja, ich würde sagen, 8,5 von 10 möglichen Punkten bekommt. Und dann ist unser letzter Part heute Mythwind. Mythwind von Open Owl Studios ist ein Brettspiel ohne Ende und ohne Möglichkeit, es wirklich zu verlieren, aber dementsprechend auch ohne Möglichkeit, es zu gewinnen. Es gibt vier verschiedene Charakterklassen, die dann von bis zu vier verschiedenen Leuten gespielt werden können, aber man kann es auch solo spielen und es ist sehr durchdacht, allein schon in der Art und Weise, wie diese ganzen Sachen in der Box verpackt sind, denn jede Charakterklasse hat ein eigenes Tray, in dem alle Materialien dafür gelagert werden können und auch ein Spielstand abgespeichert werden kann, wie das hier zum Beispiel passiert ist. Ich habe in der letzten Session die Handwerkerin gespielt. Man kann auch regelmäßig die Charakterklassen durchwechseln, wenn man Lust auf was anderes hat. Und hier unter diesen Einlagen sind unterschiedlichste Sachen drin abgespeichert, inklusive auch eines Würfels und des Ergebnisses, das er gerade zeigt. Die Klassen sind auch unterschiedlich einsortiert, wie komplex sie zu spielen sind. Die Handwerkerin ist so im Mittelfeld. Es gibt einen Farmer, der es sehr einfach gehandhabt hat. Das ist die andere Klasse, die ich schon mal länger gespielt habe. Dann gibt es ein Tray, in dem Ereignisse, Würfel, Münzen und dergleichen gespeichert werden. Eines mit weiteren Spielmaterialien, Feldern, die man auslegen kann, den Figuren für die vier Klassen, mehrere Beutel, die für verschiedene Spieleinsätze nötig sind, die an den Charakterklassen festhängen und Umschläge, die man erst unter bestimmten Bedingungen aufmachen kann. Denn es ist auch ein Legacy-Spiel, bei dem man in der Story immer weiter fortschreitet, unterschiedliche Sachen freischaltet und mehr Rätsel über das Tal, in dem das ganze Spiel lernt. Die Story ist, dass man zu einer Gruppe von menschlichen Siedelnden gehört, die in ein mysteriöses Tal gegangen sind, wo Feen bzw. Waldgeister existieren, wo es aber auch Ruinen gibt von Dingen, die vorher da schon mal existierten. Und dort versucht man dann ein Dörfchen aufzubauen und hat Jahreszeit um Jahreszeit, die man durchläuft. Also es gibt immer eine Jahreszeit, wenn die abgeschlossen wird, werden bestimmte Dinge, so Endzustände abgehandelt und dann ist auch der Zeitpunkt, wo man einmal das Spiel speichern kann und den Charakter wechseln kann. Und dabei muss man sich um seine privaten Dinge kümmern. Jede Charakterklasse funktioniert anders und unternimmt andere Dinge. Ich habe jetzt drei von den vieren doch reichlich im Einsatz gesehen. Der Farmer baut Gemüse an und muss dafür sein Feld von Unkraut und dergleichen befreien, muss das Gemüse pflanzen, muss es ernten, muss teilweise Tiere besorgen, die dann wie auch gekauftes Material, also Erntemaschinen und dergleichen nutzen und muss das Ganze geschickt auf einem Feld verteilen. Es gibt die Handwerkerin, die Rohstoffe heranschafft, die dann auf unterschiedliche Verarbeitungsstufen hebt, dann die wiederum eintauscht gegen fertige Gegenstände, mit denen sie Aufträge abhandelt, sie aber auch für verschiedene Effekte und Geldwerte verkaufen kann. Und es gibt den Waldhüter, der rauszieht in die Wildnis und dabei seinen Rucksack mit bestimmten Dingen vollpacken muss. Und das wird dann abgeglichen mit Herausforderungen, die zufällig gezogen werden, auf die er trifft draußen im Wald. Und je nachdem, ob er die richtige Karte an der richtigen Stelle in seiner Abfolge von Dingen, die er im Rucksack bereit hat, gelegt hat, werden dann unterschiedliche Effekte ausgelöst. Und dann wird es relativ komplex mit, man kann diese Karten auch tauschen, an andere Stellen legen, sie umwandeln in andere Karten und so weiter und so fort, sich einen größeren Rucksack besorgen, mehr Karten auslegen. Und es gibt da noch die Händlerin, die ist auch komplexer, aber die habe ich noch nicht in Aktion gesehen. Aber jedes von den Trays ist anders. Jeder von diesen Charakteren hat andere Mechaniken, die man lernt und andere Möglichkeiten, das Spiel zu beeinflussen. Und dann arbeitet man auch jeweils noch an dem Dorf, versucht da Aufträge abzuarbeiten, muss sich um Ereignisse kümmern, Entscheidungen treffen, Leute anheuern, verschiedene Orte im Tal aufdecken und dann dort Gebäude bauen oder weiter ausbauen. Und das macht man dann gemütlich vor sich hin. Es gibt auch mal immer wieder Rückschritte, durch Ereignisse stürzen Gebäude ein, aber andere bringen einen wiederum nach vorne. Es gibt mehr Leute zum Anheuern, es kommen weitere Waldgeister hinzu, die einem helfen. Man lernt neue Fähigkeiten mit den Charakteren. Das Ganze geht gemütlich einfach so vor sich hin. Man kann es auch solo spielen und man spielt weite Teile davon einfach parallel, ohne groß drüber zu reden. Das heißt, man hat tatsächlich auch kuriose Phasen, wo man mit einem Brettspiel am Tisch sitzt und sich nicht unterhält. Was, wie wir festgestellt haben, auch nicht unbedingt hilfreich ist für einen Stream dieses Spiels, weil teilweise dann Leute nur da sitzen, zufrieden gucken und Sachen hin und her schieben. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Nico hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht. Andere Leute, die ich kenne, hatten auch sehr viel Spaß dann. Ich glaube, das liegt wirklich an einer Gesinnungssache. Es ist ein Spiel, wo die Story sich erst Stückchen für Stückchen entblättert. Das mag ich. Ich mag Legacy-Systeme. Ich mag, wie die ganzen einzelnen Mechanismen ineinander greifen und dass die dann auch ziemlich gut funktionieren. Ich hatte zum Beispiel mit der Handwerkerin wirklich sehr viel Spaß, meine Ressourcen zu verteilen und sie zu verbessern und dann den Überblick zu behalten, was kann ich jetzt noch nächsten Tag machen, wie lange habe ich noch in dieser Jahreszeit, bevor ich Dinge abgeschlossen haben muss und so weiter. Das macht irgendwie in meinem Gehirn Freude. Aber daran muss man dann auch Freude haben, an dem stillen vor sich hinspielen, an diesem Solo-Modus-artigen Parallelspielen. Und eine Schwäche ist die Spielanleitung, die ist nämlich manchmal etwas uneindeutig und mir hat es sehr geholfen, im Stream teilweise Leute zu haben, die sich schon auf BoardGameGeek oder anderen Seiten abgedatet haben und Regelannotationen sich gesucht haben, um dann sagen zu können, ja, das ist hier unklar, aber es funktioniert tatsächlich so. Dafür ist es sehr hübsch. Es hat nur diese vier Miniaturen, die sind aber auch wirklich sehr schön gestaltet. Auch wenn sie nicht so viel Einsatz im Spiel selber haben, damit markiert man nur, was man im Dorf jeweils gerade macht. Und die Trays sind sehr zufriedenstellend in ihrer Sortierfunktion und auch das Dorf sind einfach drei Trays, die man auslegt, auf denen dann Kärtchen hin und her gelegt werden, um es abzugraden und man kleine Häuser dann als Kärtchen wirklich drauflegen kann. Man hat wirklich einen Tech-Tree im Grunde von den Gebäuden, die man erstellen kann. Ist schon ein Spiel für mich. Vor allen Dingen auch mit seinen niedlichen Waldgeistern, seinen sehr hübschen Karten. Und kriegt nur ein bisschen einen Abzug für die Anleitung, die noch ein bisschen Schliff hätte gebrauchen können. Das sind am Ende für mich 8 von 10 möglichen Punkten. Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Late Night Show oder auf einer Convention oder sonst wo. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ihr habt sicherlich ja auch, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch gegeben. Vielleicht kommentiert ihr auch und sagt, worauf ihr euch an Spielen gerade freut oder ob ihr überhaupt schon jemals irgendetwas von Dune gelesen habt. Und dann bis dann. Macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Da steht auf der Seite Schwan, aber in einer alten irdischen Dialekt.
Vielleicht fehlt da noch ein Buchstabe.
Ein Z?
C. Das, nein! Egal.
Oh Gott.
Was also. Denn? Was gibt's denn noch? Welcher Buchstabe könnte noch fehlen?
Ich weiß es nicht, aber egal. Lass uns einfach auf.
Okay. Also da das Wort im Original Zyklus lautet, ist das, da kann man sich auch irgendwo ein Z einbauen.
Gerade guckt gerade verwirrt wird aus seiner Kajüte raus und nicht einfach nur so, joik, mitkommen!
Warum? Ich hab geschlafen, sorry. Zu viel Beruhigungsmittel.
Das nennt man verpennt, Snyder. Wissen Sie, was für eine Strafe auf Verpennen steht? Das sollten Sie langsam gut genug wissen.
Kein Nachtisch?
Kein Bananen-Pancake für Sie.
Ich liebe Bananen-Pancakes.
Wird das nicht Mozzi stören?
Ja.